Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Heute haben wir Frau Dr. Sarah Schneider zu Gast. Thematisch werden wir uns heute mit dem Einstieg in die Zahnmedizin beschäftigen. Außerdem werden wir erfahren, was die Berufspolitik mit der Zahnmedizin am Beispiel von Frau Dr. Schneider zu tun hat. In dieser Folge lernst du, warum Absagen nicht bedeuten, dass eine Sache zu Ende ist, warum du dir jedes Mal jemanden suchen solltest, der dich an die Hand nimmt, wenn du nicht weiterkommst, wieso Austausch wieder mal in allen Bereichen unheimlich wichtig ist und wieso du anderen zeigen musst, was du machst, damit du Netzwerkpartner findest, die dich dann in Zukunft unterstützen können. Am Ende dieser Folge erfährst du dann, wieso Organisation so unheimlich wichtig ist und du unbedingt strukturiert sein musst, um deine Pläne dann umzusetzen. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hin tragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir haben ja schon erwähnt, dass wir einfach mal ein bisschen links und rechts auch mal schauen. Und heute haben wir Sarah Schneider dabei. Sarah habe ich tatsächlich durch ihren Mann kennengelernt, beziehungsweise den Kontakt vermittelt bekommen. Ich hatte nämlich ihren Mann Daniel angefragt und wollte ihn eigentlich interviewen. Und dann meinte er, ja, gerade passt es noch nicht ganz, aber schreib doch mal Sarah an. Das habe ich dann gemacht und heute sitzen Sarah und ich zusammen. Sarah, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und sagst, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo und vielen Dank für deine Einladung, auch über diesen Umweg. Mein Name ist Sarah Schneider, ich bin Oralchirurgin in Rostock, bin verheiratet mit Dani Schneider und habe einen Sohn, der ist 3,5 Jahre alt. Mhm.
Gut, ja. Was machst du beruflich? Was beschäftigt dich täglich?
Ja, also ich bin, wie gesagt, Oralchirurgin. Das ist eine Facharztausbildung im Bereich also der Zahnmedizin, eine Spezialisierung, rein chirurgisch tätig. Ich bin in einer rein MKG, also Mundkiefer-Gesichtchirurgischen Praxis tätig. Wir arbeiten also das volle Spektrum der Chirurgie im Kopf- und Gesichtsbereich ab. Ich bin dann eben eher in der Mundhöhle tätig, also alles rund um die Weisheitszahnentfernung, Implantate, Wurzelspitzenresektion. Also alles das, was man eigentlich gar nicht so gerne hören möchte, dafür bin ich zuständig. Genau, das ist mein Alltag.
Okay, das heißt, zu euch kommen dann Patienten, die vorher beim Zahnarzt waren, oder geht man auch zu euch und setzt sich einfach in den Wartebereich und lässt sich untersuchen?
Also wir sind eine reine Überweiserpraxis, das heißt also, wir müssen tatsächlich erst von einem anderen Kollegen einen Auftrag bekommen, tätig zu werden. Heißt also, das werden Hautärzte oder Hausärzte im Bereich der Gesichtschirurgie dann, wenn man eben Hautveränderungen hat, die einen dahin weisen würden. Und bei mir landen tatsächlich die Patienten, die vorrangig erstmal beim Zahnarzt waren, der dann sagt, okay, das ist ein Problem, da komme ich nicht weiter oder da muss ich irgendwo Unterstützung bekommen und dann landen die Patienten quasi bei mir.
Okay, sehr interessant, cool. Hol uns vielleicht mal einfach mal ab und sag uns mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, in diese Richtung zu gehen. War das schon ein Kindheitswunsch oder wie ist diese Entwicklung entstanden?
Ja, tatsächlich die Anekdote, die es dazu gibt, weshalb die Zahnmedizin bei mir auf den Schirm kam. Ich war irgendwann als Kind selbst natürlich beim Zahnarzt und fand das tatsächlich relativ doof, wie man sich vorstellen kann. So richtig toll findet man das ja in der Regel nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, also dafür räche ich mich irgendwann. Ich werde auch Zahnarzt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich bin total nett und lieb und räche mich an niemandem. Habe mich aber tatsächlich von diesem Zeitpunkt an ziemlich für Medizin interessiert und habe eigentlich auch die gesamte Schullaufbahn darüber immer nachgedacht, habe danach tatsächlich sogar angefangen, meine Kurse zu wählen. Das ist klar, weil irgendwie die Naturwissenschaften müssen da irgendwie auf meinem Plan sein und habe dann letzten Endes überlegt, ist es so wirklich diese gesamte große Medizin in Anführungsstrichen oder ist es eher ein Teilgebiet, ein kleineres, überschaubares, mit dem man sich dann irgendwie beschäftigen kann. Habe da auch tatsächlich schon dann in der Abiturzeit ein paar paar Praktika freiwillig absolviert in der Klinik und habe mir angeguckt, welche Fachgebiete da interessant sind. Also der Kopf war ganz klar irgendwie, das war das, was mich interessiert hat. Habe also alles, was rund um den Kopf da möglich ist, mir in Kliniken angeguckt. Und dann wurde das, der Bereich quasi immer kleiner gesteckt und dann war es irgendwann klar, dass es Zahnmedizin sein soll. Und, aber auch schon vor dem Studium klar, dass es die Chirurgie ist. Also dass es nicht die allgemeine Zahnmedizin sein soll. Das habe ich dann letzten Endes auch in einem Praktikum bei meiner Zahnärztin lange Zeit mir angeschaut. Habe erstmal keine Absage fürs Studium bekommen tatsächlich und habe dann gedacht, okay, ich muss meine Zeit irgendwie sinnvoll überbrücken. Habe dann einfach so einen Job quasi, so einen Nebenjob bei ihr angenommen und habe da so ein bisschen als Zahnarzthelferin Ersatz gearbeitet. Die hatte damals, wie es auch jetzt immer noch ist, Fachkräftemangel hoch 10 und da passte ich ganz gut ins Konzept. Und
das stimmt,
dann habe ich mir das halt auch aus dieser Perspektive so ein bisschen angeguckt. Das war für mich halt nett, um zu wissen, was passiert da eigentlich. Also um letzten Endes dann auch im Studium nicht nur dieses Theoretische zu sehen, sondern ich wusste quasi immer schon, was da tatsächlich dann auch von umgesetzt wird. Und so war dann für mich auch klar, okay, dieses nur Füllungen und Zahnersatz und solche Geschichten, das ist nichts, was mich jetzt auf Dauer wahrscheinlich erfüllen wird, sondern es ist dann eher das Blutige, das mir Spaß gemacht hat.
Okay.
Und, so ist das auch geblieben. Auch das ganze Studium über habe ich in den Semesterferien, auch Formulaturen dann in der Klinik auch absolviert und so, um mich da eigentlich immer schon in diese Richtung so ein bisschen weiterzubilden. Das war
sehr stark. Vor allem auch der Punkt, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine Absage bekommen. Viele sagen, okay, gut, vielleicht ist es doch nicht das Richtige oder ich schaue, dass ich was anderes mache. Ja. Und da wirklich reinzugehen und zu sagen, gut, ich nutze die Zeit sinnvoll und mache unter Umständen etwas, was schon irgendwas mit dem Studium zu tun hat und mich da vorbereite. Sehr, sehr cool. Ja. Dann hast du dein Studium gemacht. Mhm. Dein Studium war dann am Ende durch. Und wie ging es dann weiter?
Also Voraussetzung ist quasi erstmal, dass man trotzdem ein allgemeinzahnärztliches Jahr absolviert, was ich auch absolut für sinnvoll halte, dass ich natürlich die gesamte Zahnmedizin durchlaufe. Das ist klar, dass man, auch wenn man in einer Überweiser-TM-Praxis arbeitet, also das Beispiel ist zum Beispiel die Implantate. Ne?
Yeah.
Also ich setze meinetwegen irgendwo Implantate, die muss der Zahnarzt aber auch Entschuldigung, versorgen können.
Ja.
Ich muss verstehen, was der da für ein Konzept hinter hat. Oder letzten Endes ist das ja eine Arbeit, die Hand in Hand funktioniert. Mhm. Deswegen ist es schon auch wichtig, dass man dieses allgemeinzahnärztliche Jahr absolviert.
Na klar, das stimmt.
Die Basisarbeit sozusagen zu begreifen. Mhm. Das ist aber letzten Endes auch eine Sache, die Voraussetzung ist, einfach um eine kassenzahnärztliche Zulassung zu bekommen. Also um überhaupt über die Krankenkassen abrechnen zu dürfen, muss man dieses allgemeinzahnärztliche Jahr eben absolvieren. Das habe ich in der Zahnarztpraxis in Rostock gemacht. Und auch da war dann quasi aber immer klar, es wird quasi nur für mich eine Zwischenstation sein. Habe dann immer Ausschau gehalten, wo man diese Weiterbildungszeit für den Fachzahnarzt absolvieren kann.
Wo findet man so eine Weiterbildung, wenn man sich mit sowas beschäftigen will?
Also das findet man letzten Endes über die Zahnärztekammern der jeweiligen Bundesländer. Gibt es so eine Liste an weiterbildungsberechtigten Praxen oder Kliniken. Es ist letzten Endes auch verpflichtend, dass man ein Jahr in der Klinik absolviert.
Okay.
Aber da gibt es auch so ein paar Schlupflöcher, sage ich mal. Das ist auch nichts, was in Stein gemeißelt ist, wenn die Praxis ein sehr hohes OP-Spektrum aufweist, dass der komplette OP-Katalog abgearbeitet werden kann, dann kann man solche Zeiten verkürzen oder sogar auch darauf ganz verzichten.
Ah, ja, okay.
Das ist aber tatsächlich alles Bundesländer-Sache. Ne? Also es ist wirklich eine komplett länderspezifische Regelung. Also manche Bundesländer bieten zum Beispiel so ein Berufs- oder begleitendes Curriculum an, in dem man dann theoretisch diese Defizite, die man dann vielleicht in der Praxis nicht vermittelt werden können, also Tumorchirurgie zum Beispiel oder große Brüche des Gesichtes, sowas kann man ja in der Praxis nicht bearbeiten, ne? Sowas wäre dann in der Klinik nur möglich. Die versuchen das dann zumindest auf einem theoretischen Hintergrund zu vermitteln, um dieses Klinikjahr zu ersetzen, weil das eben Plätze sind, die nicht so rar gesehen sind, also letzten Endes, wie es eben klar ist, wenn man weiß, es ist eine Sache, die nur ein Jahr, da wird ein Mitarbeiter nur ein Jahr sein. Mhm. Diese Plätze vergeben sie natürlich nicht so gerne, sondern lieber an langfristige Mitarbeiter, ne? Also, dass diese Positionen relativ schwierig zu bekommen sind. Deswegen habe ich es jetzt also erstmal dann auf dem Weg einer Praxis versucht, weil für mich auch klar war, das soll auch irgendwo immer so die Richtung sein. Mhm. Ich habe keine Klinikkarriere angestrebt, sondern schon auch eher eine Praxis immer gesehen. Und ja, dann habe ich eben eine Praxis gefunden, wie das eben immer so ist, vom Hören sagen und der hat den und ne, also es war alles, wie es im Leben ist, immer über Beziehungen gelaufen. Meine Freundin hatte da einen Kontakt, die hat gesagt, ich habe eine Freundin, die ist total blutrünstig, in Anführungsstrichen, die lebt für die Chirurgie, die will nichts anderes machen, kommt doch da mal irgendwie zusammen. Ne? Und so war es dann letzten Endes auch. Und ja, da habe ich dann meine Weiterbildungszeit absolviert. Hätte die auch komplett dort machen können, weil auch dort tatsächlich kleinere Gesichtsbrüche und auch kleinere Tumoren behandelt wurden, also sehr hohes OP-Spektrum dort gelaufen ist. Aber meine damaligen Chefs haben eben gesagt, nee, wir wollen schon auch, dass du die Klinik nochmal siehst, dass du auch siehst, wenn du Patienten hier nicht mehr weiter behandeln kannst, dass du die entsprechend vorbereiten kannst, was wird auf sie dort zukommen. Einfach um die Patienten schon viel besser vorzubereiten. Ja. Das war eigentlich so der Hintergrund des Ganzen. Und dann hatte ich eben das Glück, dass meine damaligen Chefs mir eine Drittmittelstelle quasi finanziert haben, dass ich also von der Praxis weiter finanziert wurde und dann aber dieses halbe Jahr in der Klinik absolviert habe, um da nochmal über den Tellerrand hinaus schauen zu können. Ja, und abgeschlossen wurde das Ganze dann mit einer Prüfung. Das wird dann also auch wieder alles bei der Kammer, bei der Zahnärztekammer eingereicht. Hat man das Spektrum abgeleistet, wird einem attestiert, dass man quasi diese Zeit so beenden kann, dass man ein Fachzahnarzt dafür ist. Das Ganze dauert dann also 3 Jahre insgesamt. Und dann schließt man das mit einer mündlichen Prüfung. Da sitzen dann Mundkiefer-Gesichtschirurgen, Oralchirurgen aus Mecklenburg-Vorpommern, 2 Klinikangehörige und ein niedergelassener Chirurg. Und die prüfen einen dann mal so ein bisschen querbeet durch die Chirurgie. Genau, und dann schließt man das Ganze ab mit diesem Fachzahnarzt für Oralchirurgen und ist dann quasi fertig mit der ganzen Sache.
Ja, ja, klingt erstmal alles plausibel, aber ich glaube, es ist doch allein schon, wie du gesagt hast, dass von Bundesland zu Bundesland einfach mal unterschiedlich ist, doch ziemlich facettenreich wahrscheinlich. Ja. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht sagen, okay, wobei das ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt, aber der Standard zum Beispiel, kann man sagen, okay, MV vergleichbar mit Schleswig-Holstein. Wie sind dort die Standardausbildungen? Das ist halt schwierig, oder wie würdest du das beurteilen?
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich finde, genau das ist ein Problem, dass es eben keine einheitlichen Standards gibt für diese Ausbildung. Also wenn ich in einem anderen Bundesland zum Oralchirurgen gehe, der kann eine ganz andere Ausbildung durchlaufen haben. Also die Qualität der Ausbildung ist absolut nicht vergleichbar.
Ja, klar.
Das finde ich tatsächlich ist ein riesiger Nachteil. Mhm. Also gerade wenn ich das mit diesen curricularen Begleitausbildungen vergleiche. Das kann einfach nicht das Gleiche sein, als wenn ich irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr mal so einen Patienten auf Station betreut habe oder in einem großen OP gestanden habe, ne, und das selber gemacht habe, kann man einfach nicht vergleichen mit einem theoretischen Wissen, was vermittelt wird. Ne? Das ist einfach nicht vergleichbar. Das finde ich wirklich ist ein großer Defizit in dieser Sache. Das ist nicht nur bei der Oralchirurgie so. Das gibt mehrere Fachzahnärzte, die man erwerben kann. Das ist überall letzten Endes das Gleiche, dass es eben diese bundeslandspezifischen Sachen gibt. Und bei der Kieferorthopädie zum Beispiel gibt es alternativen Masterstudiengang, den man machen kann.
Okay.
Das ist natürlich auch wieder dann mit horrenden Preisen verbunden. Auch da wieder, das ist letzten Endes nicht für jeden zugänglich.
Ja,
das
klar.
Muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da sind schon durchaus große Defizite anstatt. Ja.
Wahnsinn, okay. Klasse, dann haben wir auf jeden Fall jetzt mal einen Einblick, wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt aktuell bist. Und du bist auch relativ aktiv, was berufspolitische Themen angeht. Man hat jetzt auch schon gemerkt, dass dir das auf jeden Fall ein Herzensthema ist. Man kann auch einiges nachlesen. Wir werden es auch nochmal verlinken, die Artikel, die man da findet. Du hast ja unter anderem auch in deiner Abschlussarbeit ein Thema ausgesucht, was sich mit der Problematik beschäftigt. Vielleicht holst du uns mal einfach einmal ab und erzählst den Zuschauern einmal ganz kurz, worum es dabei ging.
Also du hast gerade Abschlussarbeit angekündigt. Das haben wir noch gar nicht besprochen, was für eine Abschlussarbeit das eigentlich ist. Also ich habe berufsbegleitend noch ein postgraduales Studium gemacht.
Ah, ja.
Genau, das an der AS-Akademie, so nennt sich das. Das ist eine Institution, die an die Bundeszahnärztekammer angeschlossen ist. Und der Studiengang beschäftigt sich also mit der freiberuflichen Selbstverwaltung und dem Praxismanagement. Das ist quasi so, sind die Kernthemen dieses Studiums. Das habe ich 2018 angefangen und wie gesagt, das ist ein berufsbegleitendes Studium. Habe ich angefangen aufgrund dessen, dass ich mich beruflich neu orientieren musste. Ich bin Mutter geworden und danach musste im Prinzip eine Neuorientierung her. Und da habe ich einfach mal geschaut, was kann ich machen? Wo kann ich nochmal über den Tellerrand hinausschauen? Was sind Themen, mit denen ich mich bisher überhaupt nicht beschäftigt habe, die mich vielleicht aber beruflich irgendwie tatsächlich auch irgendwo nochmal weiterbringen? Politisches Interesse war bei mir immer da, war für mich immer präsent, aber letzten Endes gar nicht berufspolitisch, sondern natürlich die große Politik, ne, sage ich mal. Aber das war nichts, was ich hätte jemals beruflich machen wollen. So dass ich dann letzten Endes durch Recherche darauf aufmerksam geworden bin, dass es eben diesen Studiengang gibt, der letzten Endes dann uns Zahnärzten die Möglichkeit gibt oder überhaupt auch Medizinern, also das ist gar nicht auf einen Zahnärzte beschränkt, die Möglichkeit gibt, gerade diese berufspolitischen Zusammenhänge einfach mal genauer zu verstehen, also Grundlagen zu lernen. Ich habe dann mich einfach gefragt, an welcher Stelle kann ich überhaupt aktiv werden? Ich wusste, es gibt eine Zahnärztekammer, ich wusste, es gibt die Kassenzahnärztliche Vereinigung. Ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt, was da genau passiert. Ja, also ich hatte es dir eingangs schon erzählt. Ich wusste, die buchen da irgendwie einen Beitrag von mir ab. Ich muss da Mitglied sein. Das ist eine Pflichtmitgliedschaft, aber was da genau passiert, das habe ich ehrlich gesagt nicht durchblickt und es hat mich irgendwie auch nicht so richtig interessiert, ganz ehrlich gesagt. Ne? Das war irgendwie eine Sache, das haben die selbstständigen Zahnärzte dann irgendwie eher als Thema, aber als Angestellte betrifft einen das relativ wenig. Und ja, da habe ich dann letzten Endes einfach mal angefangen zu schauen, was sind da eigentlich so die Themen oder wie kann man da überhaupt selber aktiv werden? Ich habe mich tatsächlich dann auch ganz initiativ an den Vorstand der Zahnärztekammer gewandt und habe gesagt, naja, ich habe hier gefunden, es gibt so einen Studiengang, der interessiert mich tatsächlich. Gibt es da Unterstützung von eurer Seite, dass ihr da auch politischen Nachwuchs irgendwo unterstützt, diesen Weg zu gehen? Und letzten Endes, ganz doof gesagt, habe ich jemanden auch gesucht, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt,
klar,
mich
natürlich
da ranführt, ne? Weil, wie gesagt, aus meiner Umgebung gab es da überhaupt niemanden, der da irgendwie aktiv war und ich selbst eben auch nicht. Und habe dann eben den Vorstand angeschrieben, die mich dann ganz zeitnah zu einem Treffen des Vorstandes eingeladen haben, um mich kennenzulernen. Es war wirklich super nette Runde. Alle waren so total offen und interessiert an meiner Person. Ich hatte kurz zuvor, weil eben das auch so ein Thema in meinem Privatleben oder auch Berufsleben mehr oder weniger war, eben wegen dieser Neuorientierung beruflich, dass ich da so ein paar Stolpersteine eben hatte, als gerade frisch geborene Mutter sozusagen auch weiter berufstätig sein zu wollen, dass es da einfach so ein paar Fallstricke gab, mit denen ich konfrontiert war und vielleicht einfach auch so ein paar Ungerechtigkeiten, wie ich empfand und letzten Endes auch da immer Unterstützung gesucht habe oder einfach Leute gesucht habe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und bin dann zu einem Berufsverband gekommen für Zahnärzte, Dentista e.V., mittlerweile VDZL Dentista, also Verband der Zahnärztinnen Dentista und habe da ganz viel Rat gefunden, ganz viel Informationen zu dem Thema habe mich da also zum ersten Mal wirklich irgendwie verstanden gefühlt, beziehungsweise irgendwie habe da das Gefühl gehabt, da sitzen Leute, die haben Ahnung davon, der Materie und da habe ich gedacht, irgendwie bin ich nicht die Einzige, die diese Probleme hat und habe das dann auch aus meinem Freundeskreis ganz viel mitbekommen, dass all diesen Frauen irgendwie die gleichen Erfahrungen haben und ja, habe dann im Prinzip überlegt, dass ich für Rostock erstmal primär einen so eine Art Stammtisch bilde, wo sich interessierte Frauen zusammenfinden. Das muss gar nicht um dieses primäre Thema gehen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch um einfach so alltägliche Probleme, die man im Praxisleben hat, dass man sich einfach untereinander austauscht.
Sehr
Weil
wichtig,
auch ja. Das habe ich letzten Endes erfahren in einer totalen Männerdomäne Chirurgie, ja, Implantologie. Da gibt es auch so Stammtische, Qualitätszüge, Fortbildungsveranstaltungen. Frauen extrem wenig, ja, eine kleine Handvoll. Und die kommen dann tatsächlich meistens nach so einer Veranstaltung zu einem oder in der Toilette, in der Pause.
Okay.
Und dann, du sag mal, der hat jetzt gerade das und das erzählt. Wie meint ihr das denn? Wie kann man das denn machen? Die trauen sich dann nicht, diese
Krass.
Gestandenen
okay.
Männer, die dann in der Regel da irgendwie mit einem Wahnsinn Selbstbewusstsein stehen, dass man sich dann vielleicht manchmal ihn nicht fragt und traut nochmal nachzufragen. Das passiert dann tatsächlich hinter den Kulissen. Und da habe ich gedacht, das kann man nicht sein, da muss man doch eine Lösung für finden. Und vielleicht ist das dann eben genau dieser Rahmen, dass man unter sich als Frauen bleibt tatsächlich in dieser einen Interessensgemeinschaft dann in dem Moment. Vielleicht ist das die Lösung, dass man eben sowohl die fachlichen Themen da untereinander klären kann, wo man sich vielleicht nicht so ganz traut, aber eben auch die Probleme, die wir als Frauen vielleicht in dem Moment spezieller haben oder anders haben.
Klar, natürlich.
Der männliche Kollege hat, der vielleicht dann eher nicht für die Betreuung der Kinder so primär zuständig ist. Oder im höheren Alter ist es bei den Frauen das Thema Angehörigenbetreuung genauso. Es ist ja nicht immer nur die Kinder, sondern es kommen irgendwann die pflegebedürftigen Eltern mit ins Spiel. Ne? Also es sind dann ja doch immer noch, auch wenn unsere Gesellschaft sich auf die Fahne schreibt, da im Wandel zu sein, immer noch eher die Frau, die für solche Sachen zuständig ist. Ne? Und so ist das im Prinzip alles gewachsen, dass ich dann diesen Stammtisch dafür die Zahnärztin gegründet habe. Unser erstes Treffen war, glaube ich, im Sommer 2018.
Okay.
Da waren wir eine ganz kleine Gruppe von knapp 10 Leuten oder sowas. Und mit dieser Geschichte im Gepäck bin ich halt zum Vorstand, um da wieder zurückzukommen. Der Zahnärztekammer, ab dem das erzählt, dass ich das da schon mal so ein bisschen initiiert habe, was so meine Geschichte ist und dass ich das irgendwie gerne größer spinnen möchte. Ne? Und dass es letzten Endes vielleicht auch eine Sache ist, die fest in diesem Kammerkonstrukt auch so ein bisschen integriert werden soll. Ne? Dass sich einfach auch großflächiger Kollegen angesprochen fühlen, zu diesem Thema einen Ansprechpartner zu finden. Wo kann ich mich überhaupt hinwenden? Ne? Ja, und da waren die Kollegen ganz offen und haben gesagt, super, wir unterstützen Sie bei der Sache, egal in welcher Form Sie sich das vorstellen. Habe dann ein Stipendium von der Zahnärztekammer für dieses Studium bekommen. Und ja, dann ging das im Prinzip auch schon relativ zeitnah los. Habe jetzt also dieses zweijährige Studium absolviert. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Man hat da gutes Rüstzeug für diese politische Arbeit an die Hand bekommen. Man hat also diese Grundlagen überhaupt verstanden. Wie arbeiten diese einzelnen Körperschaften? Was bedeutet Freiberuflichkeit und überhaupt diese Selbstverwaltung? Was für ein hohes Gut haben wir da eigentlich als Zahnärzte oder Freiberufler als solches, uns das zu bewahren und da selber aber einfach auch aktiv werden zu müssen? Ne? Also die Zahlen der Angestellten werden immer höher. Das ist genau das Gegenteil von dem, was sich die Freiberuflichkeit eigentlich auf die Fahne schreibt. Ne? Und da muss man vielleicht wieder so ein bisschen das Ganze versuchen zu kippen und letzten Endes den Kollegen auch zu zeigen, wie wertvoll das ist, dass man da selbst mitbestimmen darf oder das selbst verwalten darf, seinen eigenen Beruf. Und es ist also wirklich eine tolle Zeit gewesen. Das Wichtigste, was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist sowohl beruflich wie auch privat, wie wichtig ein Netzwerk ist.
Absolut.
Ja? Also das sich aufzubauen und dass das funktioniert und da immer weiter die Fäden zu spinnen, das ist tatsächlich, glaube ich, das, womit alles steht und fällt und womit man letztendlich diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf überhaupt erst hinbekommt. Also wir haben hier in Rostock letzten Endes keine Familie, die uns da unterstützen kann, und mal unseren Sohn irgendwie abnimmt oder sowas. Ne? Das ist tatsächlich relativ schwierig. Unsere Familien wohnen relativ weit entfernt, also Richtung Vordereifel. Berlin ist noch greifbar, aber meine Eltern sind auch noch voll berufstätig. Also ist das relativ schwierig, aber auch das war quasi die Entscheidung vor diesem Studiengang, zu sagen, okay, wie sehr werde ich da unterstützt von meiner Familie, von meinem Mann? letzten Endes sowas überhaupt durchziehen zu können. Und erst als von allen Seiten grünes Licht kam, wir reisen mit oder wir übernehmen das, dann die Aufsicht für Marken, dann habe ich mich auch dafür entschieden. Also war das tatsächlich auch, dass meine Eltern dann gerne mit im Gepäck waren. Also ich dann Kind und Familie in den Flieger nach München geladen habe und wir dann gemeinsam für so ein Wochenende-Studium dahin geflogen sind. Also da anders funktioniert das nicht. Also
das war dann wirklich ein Studium mit Präsenzveranstaltung. Ja. Und wie oft musstest du denn nach München in dem Fall?
Ja, also München war nur einmal nicht die Hälfte der Zeit. Also es sind tatsächlich nur 10 Präsenzveranstaltungen, die man ableisten muss, immer von Donnerstag bis Samstag. Die Hälfte der Zeit findet immer in Berlin, in der Bundeszahnärztekammer statt. Und die anderen 5 Termine sind so ein bisschen deutschlandweit gestreut, weil die Trägerschaften dieses Studiums eben die einzelnen Körperschaften der Bundesländer sind. Das heißt also KZV und Kammern, die finanzieren das sozusagen mit. Und um diese Körperschaften entsprechend kennenzulernen oder ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, wie sie arbeiten, deswegen ist das quasi an verschiedenen Standorten.
Okay.
Und so hat man natürlich dann auch wiederum bundesweit das Netzwerk weitergesponnen. Ne?
Absolut.
Also, das ist dann in Hannover gewesen und wie gesagt, in München war eine Veranstaltung, in Kiel, in Münster. Also man hat da schon ein bisschen rumgekommen. Dann gab es noch ein Veranstaltungswochenende in Brüssel, da sind wir ins Parlament.
Cool.
Und dann sind wir auch in den Bundestag. Da haben wir mit einem Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums Gelegenheit gehabt zu sprechen. Waren bei einer Plenarsitzung. Mhm. Also wir haben da tolle Einblicke bekommen.
Und das alles im Rahmen des Studiums, ja?
Genau, das war alles im Rahmen des Studiums, genau. Also es geht ja primär, klar, um unsere standespolitische Arbeit, aber die ist ja nicht abzukapseln von der großen Politik,
das stimmt.
Das ist ja nun mal Teil des Ganzen, die Gesundheitspolitik. Und da einfach auch zu sehen, wie da die Prozesse laufen, wie so hersparen die eine oder andere, oder wie ihr überhaupt dazu kommt, solche Entscheidungen treffen zu können, ne? Wie die Prozesse dorthin sind. Das sind so Sachen, die uns da vermittelt wurden. Das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick.
Finde ich unheimlich wichtig, vor allem, weil es wirklich Themen sind, die jetzt auf den ersten Blick natürlich sagt man, okay, das ist jetzt nur ein elitärer Bereich, damit habe ich als Normalo nichts zu tun. Aber es betrifft ja jeden von uns im Worst-Case-Szenario, wenn mal was passiert und ich unmittelbar zum Arzt muss oder eine Behandlung ansteht.
Ja,
und diese Einstellung, dass ich mich über Dinge einfach nur aufrege und überhaupt nicht lösungsorientiert bin, damit kann ich auch persönlich überhaupt nichts anfangen. Und man merkt das ganz cool von deinen Erzählungen her. Du hast halt gestartet, hattest eine Vision, eine Idee, hast geschaut, okay, gut, in meinem Umfeld habe ich jetzt vielleicht nicht die Leute, die mich da zwingend unterstützen können und frage einfach jemanden oder eine Einrichtung, die dafür prädestiniert ist.
Ja.
Was ja auch schon viele gar nicht machen. Mhm. Kopf in den Sand stecken und schauen, dass es irgendwann mal wieder hell wird.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr cool an dir und dass du da überhaupt diesen Schritt gemacht hast. Und daraus siehst du ja einfach, was sich entwickelt. Und diese Netzwerkarbeit ist heutzutage auch so unheimlich wichtig. Viele Leute sagen auch, gut, was, also vor allem in unserer Branche, was hast du davon, dich zu vernetzen, wenn du nicht sofort was davon hast? Und das ist halt überhaupt nicht weit genug gedacht.
Ja.
Wenn wir uns heute unterhalten über das Thema, dann habe ich vielleicht in 1-2 Jahren ein Anliegen, aber weiß ganz genau, okay, auf Sarah kann ich da zugreifen, wie auch immer. Und das sind halt so Themen, die muss man immer wieder herangehen und sein Netzwerk wirklich Stück für Stück größer machen. Und mittlerweile freue ich mich wirklich, auf Veranstaltungen zu gehen, neue Leute kennenzulernen und vor allem Menschen kennenzulernen, in Bereichen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, weil das ist dann immer das Spannendste. Das ist auch ein Grund, warum es dieses Format überhaupt gibt, weil ich mich einfach gefragt habe, okay, wie machen das andere und wie schaffst du es, das irgendwie zu kombinieren? Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, finde es mittlerweile auch echt cool. Zurück zum Thema Studium. Man hat ja gemerkt, du hast ja echt immensen Zeitaufwand gehabt. Ich habe ja bis letztes Jahr auch noch berufsbegleitend studiert. Allerdings habe ich keine Familie. Ich habe nur in Anführungsstrichen meine Partnerin. Und
Vollmond.
Und einen Hund. Wobei man sagen muss, der Hund gehört eigentlich zu meiner Mutter, aber ist auch bei uns, weil ja, passt nun mal. Vor allem, wenn Mutti hier in der Nähe ist, ist er auch öfter mal im Büro. Ist eigentlich ganz cool. Aber auch das sind halt so Themen, die hat man gar nicht auf dem Schirm. Wir hatten zum Beispiel Thema Hund mal so rumgesponnen. Wie wäre es denn, wenn wir uns einen Hund holen? Ja, da denkst du natürlich nach. Gut, wann fängt dein Arbeitsalltag an? In der Regel 5.30 Uhr. Mhm. Wann bist du zurück? In der Regel zum Schlafen. Aber wer soll in der Zwischenzeit mit dem Hund gehen? Ne? Das sind so Themen. Und mit Kind ist es natürlich noch mal was ganz, ganz anderes. Und das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Was hast du gemacht, um dort deine Zeit bestens einzuteilen? Hast du dafür eine Formel gehabt oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, also wie gesagt, es steht und fällt eigentlich nur damit, sich zu organisieren. Ja, also anders funktioniert das nicht. Man muss einen ganz genauen Plan haben. Man kann nicht irgendwie in den Tag hineinleben und mal sagen, ich schau mal, sondern man muss sich vorher ganz klar bewusst sein, was das für Konsequenzen für einen hat. Und man stellt sich da natürlich persönlich, sage ich mal, auch eine Weile einfach zurück, seine eigenen Bedürfnisse. Wobei mein Bedürfnis war das Studium. Ja. Insofern habe ich mich da ja auch ausgelebt. Aber man muss da natürlich irgendwie Kompromisse finden. Ich war nicht bei jeder Abendveranstaltung dann zum Beispiel im Studium mit dabei, bei diesen kollegialen Abenden, weil dann ist dann doch irgendwie das Kind auch wieder Priorität. Der ist, wie gesagt, fast immer mit mir mitgereist, der Kleine. Erst bei den letzten Veranstaltungen war er so weit, dass er dann auch mal ohne mich übernachten konnte. Da ist er dann bei Papa zu Hause geblieben. Aber ansonsten ist er wirklich konsequent mit mir mitgereist überall hin. Und das ist eigentlich wirklich etwas, dass man das gut organisiert. Das ist das Einzige, wie es funktionieren kann. Und dass man eben dann den Rückhalt aus der Familie hat. Ne? Also, dass da irgendwie Leute einen unterstützen. Das war auch was, worüber ich natürlich in erster Linie auch mit meinem Mann reden musste. Ne? Dass der mir da grünes Licht gibt. Er war ja nun selber oder ist selber auch Chirurg und sehr eingebunden im Berufsleben, dass er da sagt, okay, das bisschen Freizeit, was ich habe, das organisieren wir dann auch noch, dass du diesen Weg gehen kannst. Denn letzten Endes nur mit diesem Studium alleine ist es ja jetzt auch nicht getan. Ne? Dann soll es ja auch irgendwo weitergehen. Das Engagement geht weiter. Das ist in der Regel eine ehrenamtliche Arbeit, die man da führt. Auch das muss man dann einfach auch klar zu Hause dann abklären, dass man diese wenige Freizeit, die man dann gemeinsam hat, auch für solche Themen, für mich persönlich eine Herzensangelegenheit tatsächlich, dass man das dann auch dafür nutzen darf, muss man klar, ja ganz natürlich. Klar sagen. Ne? Und dann müssen alle mit an einem Strang ziehen. Na, also letzten Endes eine geheime Formel gibt es da, glaube ich, nicht viel. Man muss das wollen. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich zeitweise auch an meine Grenzen gebracht hat. Das will ich gar nicht schönreden oder irgendwelche Illusionen hier wecken, dass das alles easy peasy nebenbei läuft. Das ist nicht so. Das muss auch mit dem Arbeitgeber letzten Endes natürlich auch abgestimmt werden. Ich habe da auch einen großen Rückhalt von meinem Arbeitgeber gehabt, zu sagen, okay, wir geben dir da die Freiräume dahingehend zu arbeiten und dir da auch frei zu nehmen dann an diesen Tagen, wo ich irgendwo dann für dieses Studium weg muss. Also da muss das natürlich alles gut Hand in Hand laufen. Ne? Und man muss dann aber auch irgendwo für sich wiederum einen Ausgleich schaffen. Weil das
natürlich,
einfach,
das stimmt.
Du weißt es selber, ne? Stressig, man ist irgendwie wie in einem Hamsterrad den ganzen Tag, dass man da selber nicht ganz auf der Strecke bleibt tatsächlich.
Ja. Absolut. Ja, Zeitstruktur unheimlich wichtig, da gebe ich dir recht, das stimmt. Und wenn du einfach so von Tag zu Tag dahin lebst und sagst, okay, das wird schon, dann fällt dir früher oder später irgendwas auf, was du nicht mitgenommen hast und dann ist das Ganze zum Scheitern verurteilt.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.